wirklich. Und wir können nur noch staunen über das, was er alles tut und wie er wirkt, auch in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Was für ein unvergleichlich guter Gott. Und wir sind nun am Anfang der vierten Woche angelangt von unserem Projekt, das wir Leben für meine Freunde nennen. Und da geht es darum, zu überlegen miteinander und Schritte zu entdecken, wie wir unseren Freunden nun diesen einmalig schönen Gott vorstellen können. Schritte, dass sie sich selber öffnen, um Jesus zu begegnen und diesen König, den Vater im Himmel, auch in ihr Leben aufzunehmen und sich selber in diese Anbetung hineinzubegeben. Was für ein großes Verlangen. Und wir möchten in diesen Gottesdiensten und auch in den Kleingruppen, die zwischendurch immer wieder stattfinden, genau diesen Fragen nachgehen. Was ist für unsere heutige Zeit das richtige Instrument? Am ersten Sonntag ging es darum, dass wir voller Überzeugung sein können. Eben weil wir diesen Gott ja kennen. Wir aus dem persönlichen Erleben, aus der eigenen Erfahrung wissen wir, wie gut er zu uns ist. Und es tut gut, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Was verdanke ich diesem großartigen Gott alles? In der zweiten Woche ging es dann darum, dass wir uns verschiedene Stile angeschaut haben. Wir haben das mit Öffnern verglichen. Jeder Mensch ist einzigartig geschaffen worden und jeder auf eine unterschiedliche Weise auch anzusprechen und empfänglich für Jesus. Und auch wir sind als Christen, wenn wir Christen sind, unterschiedlich gemacht worden. Jeder hat eine besondere Art. Wie möchte das Jesus gebrauchen in unserer Zeit für unsere VIPs, die Very Important People, die uns so am Herzen liegen. Letzten Sonntag ging es dann darum, dass wir uns für unsere Freunde investieren, voller Liebe, uns investieren, uns einsetzen dafür, dass sie Jesus begegnen können. Es fällt uns nicht in den Schoß, es fällt auch ihnen nicht in den Schoß, sondern Jesus möchte, dass wir den Kontakt aufnehmen, reden mit ihnen, Zeit dafür investieren, eben Liebe dafür investieren. So wie es Jesus damals auch getan hat. Heute soll der Fokus im vierten Gottesdienst darauf liegen, dass wir an unseren Mitmenschen, an denen, die uns am Herzen liegen, auch wirkliches Interesse zeigen. Dass wir sie als Person, als Mensch, der von Gott unendlich geliebt ist, wahrzunehmen beginnen. Es sind nicht einfach nur irgendwelche Missionsobjekte, auf die wir in unserem heiligen Eifer losgelassen werden, um sie endlich rumzukriegen. Nein, es sind Menschen mit einer ganz persönlichen Biografie, mit einem Verlangen. Was bewegt sie? Was geht in ihrem Leben voran? Welche sind ihre Werte und ihre Vorlieben? Sodass wir befähigt werden, sie mit all unserem Tun einfach zu diesem Vater im Himmel hinzulieben. Voller Interesse. Am stärksten ausgeprägt finde ich diese Einstellung bei Jesus selber. Er hat es auf eine ganz geniale Art und Weise vorgelebt. Und wenn ich die Geschichten von ihm lese in dieser Biografie, die in vier Büchern im Neuen Testament aufgeschrieben worden ist, bin ich geradezu begeistert davon, wie intensiv Jesus an den Menschen Interesse zeigte. Heute ein Beispiel, nur eines, ein ausgewähltes Beispiel, das deutlich macht, wie tief Jesus mit den Menschen verbunden war, obwohl die vielleicht von ihm noch gar nicht so viel wissen wollten. Das Beispiel von Levi oder Matthäus, wie er auch genannt wird. Matthäus Kapitel 9, 9 bis 13, Sie können es mitlesen auf den Infoblättern, da auch in englischer Sprache oder hier vorne an der Leinwand. Das hat dann eben dieser Matthäus, um den es geht, mit seinen eigenen Worten so wiedergegeben. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Soweit, wie es Matthäus uns weitergegeben hat, was er persönlich damals mit Jesus erlebt hat, was seine persönliche Geschichte war, so wie uns Heinrich früher seine Geschichte erzählt hat, ist das die Geschichte von Matthäus. Wir versuchen mal in drei Schritten diesem Ereignis uns zu nähern und zu verstehen und das auch auf uns anzuwenden, was damals geschehen ist. Das war ja für den Matthäus eine ganz zentrale Geschichte. Das war die Wende in seinem Leben, was er damals erlebt hat. Und vielleicht könnte das auch für unser Leben eine Wende bedeuten. Und es lohnt sich tatsächlich, einen genaueren und interessierten Blick darauf zu werfen, was damals wirklich geschehen ist, wie es bei Matthäus so war. Es beginnt damit, so hat es hier Matthäus aufgeschrieben, dass er von Jesus in der Zollstation gesehen wird. Der erste Punkt, die Menschen sehen. Also Matthäus war ja Zöllner von Beruf damals und das ist ungefähr so erfrischend, einem Zöllner zu begegnen, einen Zöllner zu sehen, wie heutzutage einer Politesse zu begegnen, die sich gerade mit meinem Scheibenwischer beschäftigt. Ja, das muss jetzt ja doch wohl wirklich nicht sein, oder? Hat die jetzt nichts Besseres zu tun, als einem braven und unbescholtenen Bürger das Geld noch aus der Tasche zu ziehen? Aber natürlich sind wir ja freundlich zu dieser netten Dame, um den Schaden nicht noch schlimmer zu machen. Das könnte ein Motiv sein. Vielleicht ist aber auch die gute Erziehung, die uns hilft, die Kontenance zu bewahren und auch ihr gegenüber Freundlichkeit an den Tag zu legen. Und vielleicht ist auch so ein bisschen das Pastorengewissen, denn vielleicht kommt sie ja demnächst mal in einen Gottesdienst. Ai. Ja, da muss man immer aufpassen, wem man wie begegnet und sowas. Ja. Aber so mal Hand aufs Herz, der Tag verläuft doch irgendwie schon ruhiger und schöner, ohne einer Politesse am Auto zu begegnen. Naja, ich habe nichts gegen sie. Ich finde die alle lieb und nett und ich bin auch lieb und nett zu ihnen. Aber irgendwie so, haben die den falschen Beruf. So ähnlich waren die Gefühle, wenn man einem Zöllner damals begegnet ist. Alles tolle Leute, aber einfach den falschen Beruf. Ja. Klar, die müssen ja auch ihre Brötchen verdienen und die Familie versorgen. Aber muss das A ausgerechnet für die Römer sein? Und muss das B ausgerechnet mit meinem Geld sein? Das war so ungefähr die Stimmung, mit denen die Zöllner damals einfach leben mussten. So gingen die Leute mit ihnen um. Aber bei Jesus war das irgendwie anders. Jesus sieht Matthäus mit anderen Augen. Er interessiert sich für diesen Mann an seiner Zolltheke. Er blickt viel tiefer. Er sieht, dass Matthäus sich über sein Leben schon viele Gedanken gemacht hat. Er sieht, wie er auf der Suche nach einem Sinn ist und nach der Hoffnung für sein Leben, wie er sich sogar sehnt nach einem Neuanfang. Jesus sieht, dass Matthäus auf diese Begegnung schon irgendwie auch vorbereitet worden ist, vielleicht schon von langer Hand eingefädelt. Denn nachdem der Levi natürlich von Jesus eingeladen worden war, lässt er sofort alles stehen und liegen und geht mit. Und das kommt mir schon so vor, so unmittelbar, wie er auf Jesus anspringt, war der schon über eine längere Zeit vorgeglüht. Jetzt war er soweit. Jesus sieht ihn mit anderen Augen. Mich persönlich hat bei der Vorbereitung der Predigt ein Bild des Berner Cartoonisten Max Spring sehr angesprochen. Vielleicht kennen Sie diesen Max Spring von Zeitungsveröffentlichungen oder sowas ebenfalls. Er hat ein Motiv gezeichnet. Ich habe herausgefunden, es gibt von diesem Motiv schon drei verschiedene Ausfertigungen. Hier das eine, da sieht er einen jugendlichen Sprayer, der auf diese Hand draufsprüht, Gott, wo bist du? Das gleiche Motiv, eine andere Darstellung, da schreibt er jetzt hier, malt er einen Wissenschaftler, der ebenfalls auf dieser Hand steht und versucht, irgendwo Gott zu finden und stellt die Frage, und Gott, wo ist nun Gott? Ich sehe rein gar nichts. Und das dritte Bild mit dem gleichen Motiv, wieder ein Mensch, der an der Hand steht und fragt, Gott, wo bist du? Oh, und wir könnten ihnen zurufen, Mensch, mach doch mal die Augen auf. Ach, könntest du doch das sehen, was der Zeichner Max Spring gesehen hat, könntest du doch das sehen, was wir als Betrachter von außen sehen. Du fragst, wo Gott ist, und er ist dir doch viel näher, als du das überhaupt ahnen kannst. So ähnlich muss es Gott gehen, wenn er die Menschen sieht. Er weiß, sie sind abhängig von ihm. Sie leben nur, weil er sich ihnen zuwendet und weil er sie festhält. Und sie zeigen ihm die kalte Schulter, ignorieren ihn und suchen an völlig falschen Stellen. Gott sieht ihre Versuche, irgendwie mit dem Leben klarzukommen, im Leben irgendwie einen tieferen Sinn abzugewinnen und trotzdem ohne ihn bleiben zu wollen. Er sieht ihre Versuche, das Leid zu erklären und auch persönlich zu verarbeiten, die Versuche dann auch mit dem eigenen Tod, der irgendwie immer näher rückt, von Tag zu Tag irgendwie klarzukommen, sich damit zu arrangieren und die Frage zu beantworten, was kommt denn danach? Und Gott wird nicht einbezogen in diese Fragen. Oder diese Versuche, mit ihrer Schuld und ihren Verletzungen klarzukommen, das irgendwie zu bewältigen. Und alle haben so ihre eigene persönliche Strategie entwickelt. Aber selbst wenn sie Gott aus diesen vier entscheidenden, grundlegenden Fragen ausklammern, bleiben sie in seiner Hand. Gott ist ihnen näher, als sie das meinen, und bleiben abhängig von ihm. Das sieht Jesus. Menschen, die ihn brauchen. Menschen, die ihm auf dem Herzen liegen, die er liebt, unendlich liebt. Wir sehen vielleicht einen Sprayer, der eine Wand beschmiert mit seinen Parolen. Aber Jesus sieht einen Menschen, dem er Hoffnung geben will. Wir sehen vielleicht einen Asylanten, der sich daneben benimmt. Meinen, alle sind jetzt schlecht. Aber Jesus sieht einen Menschen, der keinen Boden unter den Füßen hat und dringend erfahren sollte, wie sehr Gott ihn liebt. Wir sehen vielleicht ein homosexuelles Pärchen in der Fußgängerzone, Händchen haltend, und rümpfen vielleicht die Nase. Und Jesus sieht zwei Menschen, denen seine uneingeschränkte Liebe gilt. Oh, wir müssen unbedingt unseren selbstgerechten Blick verlieren, überwinden. Wenn wir mit den Augen von Jesus sehen wollen, müssen wir diesen nächsten Schritt gehen. Jesus sieht die Menschen ohne Vorbehalte. Da spielt es für ihn überhaupt keine Rolle, ob und wie viel Dreck die am Stecken haben. Wenn sie ihn erst einmal kennengelernt haben, ihn erst einmal in ihr Leben eingeladen haben, dann wird er ihnen schon helfen, im Lauf ihres Lebens sich zu ändern. Da spielt es für ihn überhaupt gar keine Rolle, ob die in ihrem Leben irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen haben. Wenn er erst mal ihr König sein darf, dann wird er ihnen schon helfen, die Weichen neu zu stellen. Da spielt es überhaupt keine Rolle für ihn, ob jemand gut, bürgerlich und anständig aufgewachsen ist. Wenn Jesus erst mal das Kommando hat, wird er schon versuchen zu helfen, ihre Selbstgerechtigkeit und ihren Stolz hinter sich zu lassen und von seinem Erbarmen angesteckt zu werden und den Menschen in diesem Erbarmen zu begegnen. Jesus sieht die Menschen wohlwollend. Natürlich weiß er, dass Matthäus in seiner Mannschaft bei bestimmten Leuten Argwohn und Widerstand hervorruft. Matthäus ist sicher nicht everybody's darling, mit dem man sich richtig gut schmücken kann, mit dem man angeben kann, wenn der mit einem mitgeht. Nun, wir haben in Baden-Württemberg in 2 Wochen ja unsere Landtagswahl, da wird neu gewählt. Und die Politiker tun wirklich sehr gut daran, darauf zu achten, mit wem sie jetzt in dieser Zeit kurz vor der Wahl am selben Tisch sitzen, mit wem sie sich fotografieren lassen. Ein falsches Foto und die Wahl ist entschieden. Aber Jesus hat den Matthäus eingeladen zu sich, Er umgibt sich gern mit ihm in seiner Gegenwart. Oh, natürlich, Matthäus hat ein absolut schlechtes Image. Und das nicht von ungefähr. Ja, natürlich, Matthäus lebt in einem extrem schwierigen und anrüchigen Milieu. Und wer irgendetwas auf sich hält und wer irgendwie eine Wahl gewinnen möchte, hält zu dieser Person größtmöglichen Abstand, um nicht auf dasselbe Foto zu geraten. Aber nicht Jesus. So nicht, das ist nicht Gott. Er lässt sich herzlich gern noch am selben Abend von Matthäus auf die Party einladen. Und da stört er sich nicht im geringsten daran, dass sich hier nun eher der Abschaum eingefunden hat, so wie es die Neues Leben Übersetzung treffend wiedergegeben hat. Das macht Jesus nichts aus. Dass da vielleicht irgendwas auch auf ihn abfärben könnte, auf seinen Ruf in der Bevölkerung. Dass er vielleicht mit diesen Leuten ebenfalls in ein negatives Image gerät. Ihm geht es um die Menschen. Jesus ist auf die Sympathie seiner Kritiker nicht angewiesen. Aber er empfindet zugleich nicht nur Sympathie, sondern tiefes Mitgefühl mit diesen Menschen, die hier auf der Matthäus-Party eingeladen worden sind. Er sieht all diese Menschen mit ganz anderen Augen. Er sieht die Kranken mit den Augen eines Arztes, der helfen kann. Bestimmt sieht Jesus auch das, was aus einem Matthäus in Zukunft noch alles werden kann. Ja, das ist unser Problem. Wir sehen im Moment, wir sind zeitlich sehr begrenzt in unserer Perspektive. Wir sehen nur eine gewisse Zeitspanne. Aber Jesus entdeckt zugleich, wenn einem Menschen sieht, das riesig große Potenzial, was in diesem Menschen schlummert. Er sieht eine Entwicklung, was mit dem alles noch gemacht werden kann. Eine ganze Biografie überblickt Jesus auf einen Blick. Er überblickt die ganze Kirchengeschichte, die Weltgeschichte in einem Nu. Und da sieht Jesus, dass gerade dieser Matthäus einmal ein Buch schreiben wird, in dem er die zentralen Ereignisse um Jesus festhalten wird. Ein Buch, das den Atem Gottes in sich trägt. Ein Buch, das in die Bibel aufgenommen wird. Ein Buch, das in die Weltliteratur eingeht. Ein Buch, durch dessen Inhalte Millionen Menschen in nahezu 2000 Jahren Vertrauen in Jesus gefasst haben. Jesus sieht viel weiter. Was könnte aus deinen Freunden alles noch werden, wenn sie Jesus finden? Was können sie alles bewegen? Das ist die Perspektive, die Jesus hat. Oh, ich wünsche mir das so sehr, auch die Menschen in meiner Umgebung mit den Augen von Jesus zu sehen. Ich will ihm in seiner Betrachtungsweise ähnlicher werden. Und ich merke ganz persönlich, meine ganz subjektive Erfahrung, wie Gott mich durch das Gebet für diese Menschen ganz stark und massiv verändert, auch meinen Blick korrigiert. Ich persönlich nehme mir sehr viel Zeit im Laufe einer Woche, um für meine VIPs zu beten. Und es wurden im Laufe der Jahre immer mehr. Es sind inzwischen über 100 Leute, die noch keine Beziehung zu Jesus haben, aber mir ganz stark auf dem Herzen liegen, für die ich viele Mal in der Woche bete. Etliche sind hier aus unserer Heimat, aus unserer Gegend hier. Viele von meinen VIPs sind aus meiner Verwandtschaft. Manche gehen bis auf meine Schulzeit zurück. Mit manchen habe ich schon Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Einzelne sogar seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Aber ich weiß, wenn ich die mal wiedersehen sollte, dann werde ich mich riesig über diese Begegnung freuen, weil mich Jesus im Gebet darauf vorbereitet hat, sie mit seinen Augen zu sehen. Manchmal stelle ich mir vor, bei diesen Gebeten für sie, mit ihnen im Himmel eine Party zu feiern. Das will schon was heißen. Ich persönlich tue mich mit Festen immer so ein bisschen schwerer und ich bin jetzt auch nicht gerade für meine Geselligkeit bekannt. Aber wenn ich mir diese Party im Himmel vorstelle mit meinen VIPs, diesen über 100 Leuten, dann motiviert mich das extrem, weiter für sie zu beten. Das ist gut investierte Zeit. Mit den Augen von Jesus sehen lernen, durch das Gebet. Ja, wir sind beim zweiten Schritt angelangt. Da geht es darum, die Nähe zu diesen Leuten zu suchen. Mehrere Formulierungen sind es, die Matthäus hier in seinem Buch aufgeschrieben hat, die deutlich machen, wie Jesus die Nähe zu Matthäus und seinen Partygästen, verruchten Leuten, geradezu sucht. Zuerst mal spricht Jesus den Matthäus ganz direkt an, da noch in seiner Zollstation. Jesus sucht geradezu die direkte und unmittelbare Begegnung, den Kontakt zu ihm und auch seine Reaktion. Er geht aktiv auf den zu. Hat natürlich Jesus einen extrem großen Vorteil, dass er so genau wusste, welcher nächste Schritt ist denn jetzt in der geistlichen Biografie von Matthäus denn überhaupt mal dran. Das ist für uns nicht so unbedingt einfach herauszufinden und wir müssen das manchmal durch verschiedene Gespräche erstmal einfühlen. Wo steht denn diese Person gerade im Moment? Aber wir können das auch nur durch Reden herausfinden. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, zwischen Sitzen, Kirche und Kantern ja meistens, das kommt recht häufig vor, da stelle ich mich bewusst darauf ein, bei den Leuten, die mir begegnen, auch stehen zu bleiben oder ein Stück des Weges mit ihnen gemeinsam zu gehen. Und vereinzelt kam ich schon zu spät zum Mittagessen heim, weil die normalerweise nicht mein Tempo gehen. Aber mir wurde alles verziehen. Ich möchte herausfinden, wo stehen die? Was geht in ihnen vor? Was bewegt diese Menschen? Ich möchte herausfinden, wenn ich sie öfter treffe, welche Namen haben die? Das ist nicht so einfach, im Wald zwischen Sitzen, Kirchen und Kantern auf den Namen zu sprechen zu kommen. Aber ich will es wissen, ich will mit Namen für sie beten. Das stellt Nähe her. Und wir müssen bei solchen Gesprächen auch gar nicht immer über Jesus reden. Gerade bei einem Ehepaar entlang meiner Strecke, so Flühweg, mit dem ich so in Kontakt kam auf diese Weise, da kam das in der Vergangenheit äußerst schräg und abstoßend an, als sie von Christen ihrer Nachbarschaft bei gefühlt jeder Gelegenheit auf Glaubensthemen angesprochen wurden. Ja, die waren sogar richtig froh, als die weggezogen sind. Ich habe mich mit denen über Brennholz unterhalten. Was da 8 Steher vorm Haus saß, das war mein Thema. Auf einer Geburtstagsfeier wurden wir zufällig miteinander eingeladen. Wir wussten beide nicht voneinander, dass wir auf der gleichen Geburtstagsfeier eingeladen worden sind. Und da kamen wir dann auch auf Gemeinde zu sprechen. Und haben uns darüber unterhalten, warum manche Christen so unempfindsam, aggressiv und andere eher einfühlsam sind. Ich bin mal gespannt, was unser nächstes Thema sein wird, wenn wir uns wieder treffen, aber wir werden das fortsetzen, weil die Ebene stimmt. Sprechen. Das zweite, Essen und Trinken. Mahlzeiten sind eine tolle Begegnungsmöglichkeit. Jesus ist hier zu Gast auf der Matthäus-Party. Das gemeinsame Essen und Trinken lässt Nähe erleben. Und das ist im Orient, in dem diese Geschichte spielt, noch viel ausgeprägter als bei uns. Wenn man miteinander isst, dann lernt man sich viel besser kennen. Da fallen Vorbehalte ab. Das hätte ich mich auf meinem Rückweg nach Kandern spät am Abend, das war also schon, da war schon dunkel, richtig dunkel, noch auf einen Tannenzäpfle, Sie wissen, was ich meine, auf einer Baustelle habe einladen lassen. Habe ich eine ganz andere Beziehung zu diesem jungen Bauherrn gewonnen. Und wir kamen seither, nach dem Tannenzäpfle, schon oft ins Gespräch. Und wir hatten das auch wieder fortsetzen. Essen und Trinken. Also es blieb bei einem. Nur, dass es nicht in falschen Hals gerät. Ja, es ist schon klar, dass solche Beziehungen Zeit brauchen. Ich bin inzwischen 10 Jahre diese Strecke unterwegs. Ich habe es mir wirklich 5-mal überlegt, ob ich zur Feier des 30-jährigen Abiturjubiläums hinfahren soll. Ich habe es mir echt überlegt, lohnt sich dieser Aufwand? Ich bin 5 Stunden ungefähr oder knapp 5 Stunden auf der Strecke, auf der Autobahn, um einen gemeinsamen Nachmittag oder Abend mit meinen früheren Mitschülern zu erleben. Ich bin hingefahren. Es hat sich richtig gelohnt. Es war die richtige Entscheidung. Manche Gespräche waren in dieser Zeit einfach der Hammer. Leute, die nach dem Abi hoffnungsvoll gestartet sind, die dachten, ihnen liegt jetzt die Welt zu Füßen mit dem Schein in der Tasche. Und dann vor so vielen Scherben stehen, 30 Jahre später, Ehe kaputt, den Job zum wiederholten Mal verloren, jetzt versuchen im Ausland irgendwelche Brötchen zu verdienen. Das geht mir an die Substanz. Das sind Gebetsanliegen. Aber es lohnt sich, diese Zeit zu investieren. Am vergangenen Sonntag hat es Jonas, ja, unser Jugendreferent, ja ausführlich beschrieben. Investieren lohnt sich, allemal. Der 4. Aspekt hier, helfen. Ich finde es äußerst interessant, wie Jesus selber seinen Partybesuch beurteilt. Er spricht davon in diesem Zusammenhang, dass die Kranken und die Schwachen einen Arzt brauchen. Er sieht sich also bei dieser Feier, wo er bei Matthäus zu Gast ist, im Einsatz. Es ist für ihn ein Auftrag, dort hier Position beziehen. Jesus will nicht einfach nur Party machen, eine feuchtfröhliche und ausgelassene Stimmung erleben. Er sieht sich auf dieser Party wirklich im Einsatz, wie ein Rotkreuzfahrzeug. Er ist geleitet von der Frage, wie er Matthäus und seinen geladenen Gästen am besten helfen kann, mit Gott Frieden zu schließen. Was steht zwischen ihnen und Gott und wie kann er da am besten einen Stein in dieser Mauer, die zwischen den Menschen und Gott steht, abtragen? Wo liegt ihre Not und wie kann er dieser Not am besten begegnen? Wo sind sie verletzt und wie kann er am besten heilend auf diese Menschen Einfluss nehmen? Helfen. Es ist wichtig, dass wir unsere VIPs mit den Augen von Jesus sehen, ihre Nähe suchen und sie kennenlernen als wertvolle Persönlichkeiten. Dazu gehört auch, dass wir herausfinden, was könnte so der nächste Schritt in ihrer geistlichen Biografie sein, im Blick auf den Glauben. Wir werden in den Kleingruppen und Hauskreisen dieser Woche 8 verschiedene Schritte auf dem Weg zum Glauben unterscheiden lernen. Das ist wie bei einer Reise. Ja, wenn ich von Sitzenkirch nach Lörrach fahren will mit dem Auto, dann werde ich das Kantertal hinunter durch alle möglichen Ortschaften durchkommen. Aber ich kenne den Weg inzwischen. Ich weiß, wie ich dorthin kommen kann. Genauso durchlaufen auch die Menschen aus ihrer Perspektive, aus ihrer jetzigen Situation hin zu Jesus bestimmte Stationen, bestimmte Schritte, die so vereinfacht wiedergegeben bei allen Menschen in irgendeiner Form auch vorkommen. Das geht los hier. Der erste Schritt von der schroffen Ablehnung. Also alles, was irgendwie mit Gott zu tun hat, wird von ihnen radikal abgelehnt. Lass mich bitte mit diesem Gott in Frieden. Was hat da alles schon zugelassen oder angerichtet auf dieser Welt? Alle Religionen sind ja so schlecht. Kann man immer wieder hören. Guck doch mal, alle Konflikte, die meisten jedenfalls, sind auf religiöse Gründe zurückzuführen. Lass mich bitte mit Religion in Frieden. Dann kann es weitergehen. Allgemeine Vermutung, es könnte ja irgendwas Höheres geben. Wer hat es denn widerlegt? Kaum Erkenntnis. Ich weiß noch gar nichts, brauche irgendwelche Informationen. Zaghafte Suchen. Wo könnte ich in Informationen rankommen? Wachsendes Interesse. Ey, das ist gar nicht mal so übel. Das macht ja durchaus mal Sinn. Das ist logisch und auch nachvollziehbar. Beginnendes Verständnis, positiv fragende Haltung, persönliche Betroffenheit. Und dann kommst du zu diesem ganz großen, entscheidenden Punkt hier. Entscheidender Schritt in der geistlichen Biografie. Ich fasse den festen Entschluss, diesem Jesus mein Leben anzuvertrauen. Und dann geht es noch weiter mit weiteren 8 Schritten. Das wird in den Kleingruppen ein großes Thema sein jetzt in dieser Woche. Ich finde es also die Menschen werden nicht in Schablonen eingeteilt, das nur mal ganz am Rande bemerkt. Die Menschen sind Individuen, aber diese Punkte kommen bei jedem in irgendeiner Form, einer abgewandelten Form auch vor in ihrer Biografie. Und ich finde es wirklich ausgesprochen hilfreich, diese Punkte auch herausfinden zu können, um besser einschätzen zu können, wie kann ich denn mein Verhalten, meine Worte ihnen gegenüber besser einsetzen, dass sie zu einem nächsten Schritt gelangen können. Denn es macht zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn, bei einem Menschen, der Gott radikal ablehnt, den zu einem Gottesdienst einzuladen. Das ist für den die Provokation überhaupt. Was maße ich mir eigentlich an? Natürlich finde ich Gottesdienste genial und ich freue mich drüber, über so eine Musik und über die Gemeinschaft, diese offene Atmosphäre, dieses liebevolle Miteinander. Ich genieße das. Aber für einen Menschen, der Gott ablehnt, ist das ein Fausthieb ins Gesicht. Ich muss es wissen. Wie kann ich denn einen Schritt weitergehen mit Ihnen? Fragen stellen, der zweite Punkt. Wenn ich meinen VIPs voller Interesse begegne, versuche ich herauszufinden, wo sie stehen, indem ich ihnen Fragen stelle. Es fällt auch auf, dass Jesus selber viele Fragen gestellt hat, wenn er mit Menschen gesprochen hat. Und das, obwohl er im Gegensatz zu uns die Antwort schon kannte. Trotzdem fragt er sie, weil das den Gesprächspartnern hilft, sich selber besser kennenzulernen, sich selber mal zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade und warum stehe ich an diesem Punkt? Als Adam, das war der erste Mensch, der diese Erde jemals betreten hat, verbotenerweise im Garten Eden von der Frucht genommen hat, dann versuchte er sich anschließend gemeinsam mit seiner Frau in den Büschen zu verstecken. Das war eine peinliche Angelegenheit. Gott verbietet, diese Frucht zu nehmen und er war prompt reingetappt. Ja. Und jetzt kommt Gott am Abend auf die Erde und spaziert hier, macht wirklich einen Spaziergang. Und er weiß genau, wo die beiden stecken. Er hat nicht nur einen Röntgenblick. Ja. Und er ruft aber in den Garten rein, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Nicht, weil er es nicht wüsste, sondern weil er dem Adam die Chance geben will, zu überlegen, wo bin ich eigentlich hingelangt? Was mache ich in den Büschen? Warum verstecke ich mich vor Gott? Gott will wissen, wo du auf deiner Reise im Glauben stehst, wo du angelangt oder hingeraten bist. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, einen weiteren Schritt zu gehen. Entweder auf der Reise bis zu diesem großen Kreis oder einen Schritt zu gehen in der Fortsetzung, in den weiteren Kreisen. Einen Schritt zu gehen, Jesus mehr zuzutrauen. Einen Schritt, das Vertrauen weiterzuführen. Aber vielleicht ist es auch dieser entscheidende Schritt mit diesem großen Kreis. Vielleicht ist das heute das Datum für dich. Dein Leben in die Hände von Jesus zu legen. Was hindert dich? Egal, welcher Schritt es sein kann, vielleicht möchtest du nach dem Gottesdienst mit jemandem reden oder beten dafür, dass dieser Schritt auch in die Tat umgesetzt wird, dass er konsequente Auswirkungen hat. Dann komm einfach nach vorne. Hier vorne sind Mitarbeiter unserer PrayStation, die genau darauf warten, mit dir so beten zu können. Du wirst ja nicht zugelabert von denen. Die hören zu und beten für das, was dir wichtig ist, was du an Verlangen hast. Und die Chance steigt enorm, dass das, was du an den Schluss fasst, an Entscheidung triffst, auch dann morgen am Montag und an jedem weiteren Tag auch wirklich Auswirkungen hat. Mach es fest. Nimm diese Gelegenheit in Anspruch. Der dritte Punkt. ist Geduld. Zwischen diesen einzelnen Schritten, die ich in dieser Grafik vorher gezeigt habe, mit diesen 8 Schritten bis zum großen Kreis, zwischen diesen Punkten können Jahre liegen. Jahrzehnte unter Umständen, bis es von einem Kreis zum nächsten Kreis kommt, von der schroffen Ablehnung dann irgendwie zu einer beginnenden Öffnung. Auch wenn ich jetzt herausgefunden habe, wo meine Freunde stehen, ist nicht gesagt, dass sie diesen entscheidenden Schritt jemals gehen möchten. Da ist es wichtig, dennoch Freunde zu bleiben. Auch wenn sie überhaupt gar nicht mehr weiterkommen wollen, trotzdem an ihrer Seite zu bleiben. René Christen ist Pastor einer freien evangelischen Gemeinde in der Schweiz. Erzählt hier von Franco und Claudia, die Namen sind entfremdet. Es ist ein Ehepaar, mit dem er über die Kinder auf der Straße Freundschaft geschlossen hat. Die haben manche Sonntagnachmittage gemeinsam verbracht. Franco und Claudia sind keine Christen. Die haben auch gar kein größeres Interesse. Aber über die Kinder haben sie sich als Familien einfach toll angefreundet und einen richtig liebevollen, guten Kontakt gepflegt. Nun wird Claudia schwanger. Im 9. Monat inzwischen. Und muss plötzlich in die Klinik eingeliefert werden. Wird gesagt, es gibt Komplikationen. Sie muss sofort in die Klinik kommen. Und irgendwann in diesen Tagen, als sie im Krankenhaus liegt, kommt der Franco und klopft an die Tür der Christens. Also nicht, er klingelt nicht, er klopft. Er sagt zu René, du, ich sehe nicht mehr weiter. Ich drehe durch. Wir haben siamesische Zwillinge bekommen. Wir müssen einen Entscheid treffen. Aber welchen? Du machst doch so etwas wie Leute beraten. Das waren die Sätze von Franco. Und daraus entwickelten sich dann mehrere Gespräche von Mann zu Mann. Oftmals weinten sie zusammen, weil sie keine Worte mehr hatten. Einfach geweint über diese Not. Und allmählich beginnt dann Franco Fragen zu stellen, die ihn schon lange beschäftigten. Fragen über das Leben. Fragen nach Gott, dem Frieden mit ihm. Die Zwillinge sind beide gestorben. Aber durch diesen Weg, durch diese Verzweiflung und Depression hindurch, fanden Franco und Claudia zu Jesus Christus. Es braucht Geduld. Keiner weiß, wie Jesus deine Freunde führen wird, was er alles in ihr Leben hineinplanen wird. Aber ich weiß eines, er braucht dich dafür, um ihnen einen nächsten Schritt zu zeigen, um da zu sein, wenn der nächste Schritt dran ist. Geh diesen Weg mit ihnen. Gott will dich gebrauchen, das kann nur Gott. Aus so viel Leid und Elend noch was Gutes machen. Er will dich gebrauchen, Menschen auf diesem Weg in aller Geduld und aller Klarheit zu begleiten. Er will dich gebrauchen auf deine Art, für deine VIPs, die er dir ans Herz gelegt hat. Und vielleicht auch für andere Menschen. Lass dich von Jesus gebrauchen, dass sich mehr und mehr der Himmel füllt. Ich möchte dafür noch beten. Jesus Christus, wie gut begegnest du den Menschen über all die Jahrtausende hinweg, voller Liebe und Interesse. Wenn Matthäus damals, wie du den von der Zollstation weggeholt hast, wie du dich auf seine Seite gestellt hast und Brücken gebaut hast, auch zu seinem Milieu. Und so wie du heute 2016 Menschen begegnest, ist so unvergleichlich gut. Und ich danke dir dafür, dass du an Liebe, an Erbarmen nichts eingebüßt hast über diese Jahrtausende. Danke, dass du in unserem Leben Interesse hast, mitfühlen kannst. Danke für dein tiefes Erbarmen. Und ich möchte dich bitten, dass das auf uns abfärbt, die wir mit dir leben. Dass wir von unserem selbstgerechten Ross mehr und mehr runterkommen und von deinem Erbarmen angesteckt werden. Lehre du uns, die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Mehr zu sehen als nur das Vordergründige und das, was uns vielleicht abstößt. Oh, vielleicht sogar verständlich abstößt. Aber lass uns weitergehen. Zeig du uns bei unseren VIPs, unseren Freunden, was aus deiner Perspektive der nächste Schritt für sie sein könnte. Und bereite uns darauf vor, was du mit uns gemeinsam noch tun möchtest. Dass sich der Himmel mehr und mehr füllt. Amen.